freue mich, dass ihr eingeschaltet habt im Podcast und dass ihr dabei seid, wenn wir das erste oder in der ersten Predigt starten, wo wir uns nicht in der Gemeinde treffen können, aber die wir trotzdem zusammen hören können. Und ich freue mich, dass du dabei bist, egal ob du zu Hause sitzt und keinen Bock mehr hast auf Fahrradfahren, obwohl deine Eltern dich immer wieder rausschicken wollen. Egal, ob du auf dem Weg zur Arbeit bist, ob im Auto oder im Zug oder auf dem Weg vom Bett ins Homeoffice. Ich freue mich, mit euch weiterzumachen in unserer Predigtreihe über den Epheserbrief mit dem Titel Geheimnisvolle Berufung. Und wir wollen uns diesen Brief anschauen und entdecken in diesem Brief das Prinzip, dass wir als Menschen, die wir auf Christus vertrauen, Teil des größten Geheimnisses der Weltgeschichte sind. Und wir wollen dieser Berufung entsprechend leben. Auch in Zeiten oder gerade in Zeiten einer nahezu sozialen Isolation. Ja, durch den sogenannten Shutdown des öffentlichen Lebens. Shutdown, eigentlich bezeichnet es ein Herunterfahren von einem Computer. Aber dieser Begriff schwirrt überall im Internet, in den öffentlichen Medien rum. Eben dafür, dass das öffentliche Leben in Deutschland heruntergefahren wird. Und ich weiß nicht, wie dir das damit geht, wie sehr dich das mitnimmt. Das Spannende ist, dass das Thema, was wir uns heute anschauen, was am Wendepunkt des Epheserbriefs stattfindet, dieses Thema, was Paulus behandelt, ist mega wichtig für uns als Gemeinde in genau dieser Situation. Und das Thema, was wir uns anschauen wollen, damit starte ich gleich. Vorher möchte ich euch als Einstieg von meiner Arbeit erzählen. Ich arbeite im Gesundheitsbereich, ein Bereich, der relativ stark im Fokus steht in den Tagen im Moment. Und am Dienstag hatten wir auf meiner Arbeitsstelle im Krankenhaus ein Treffen, wo unser Leiter uns eingeschworen hat auf unsere Verantwortung für die zu versorgenden Patienten. Ja, natürlich mit 2 Meter Abstand und so weiter, das ist auch gut. Und er hat betont, wie groß die Auswirkungen unseres Lebensstils, also von jedem von uns Mitarbeitern, auf vielleicht das Schicksal vieler Patienten ist, wie sich das auswirkt. Und wie wichtig es ist, dass wir als Mitarbeiter eine gemeinsame Ausrichtung haben. Eine Ausrichtung auf das Ziel unserer Arbeit. Ja, und diese einheitliche Ausrichtung, die macht auch mega Sinn, denn wenn einer von uns sich ansteckt und wenn sich das Virus ausbreitet in unserer Einrichtung, dann ist die Versorgung von Hunderten von Patienten gefährdet. Ja, und deswegen wird viel überlegt, wie können wir die Versorgung sicherstellen, selbst wenn sich Leute infizieren. Aber die Bedingung dafür, die immer wieder genannt wird, ist diese einheitliche Ausrichtung, dass wir uns unserer Verantwortung gegenüber dem Patienten und der Auswirkung unseres persönlichen Lebensstils im Klaren sind. Vielleicht hast du sowas Ähnliches auf deiner Arbeitsstelle auch erlebt, wo du es aber auf jeden Fall erlebst, ist im Kleinen in deiner Familie. Ja, diese einheitliche Ausrichtung hat eine große Rolle, nicht nur im Großen, nicht nur, wenn es jetzt um ein Krankenhaus geht, sondern auch in deiner Familie. Und das wirst du merken. Es wird eine spannende Zeit, wenn viele von uns über Wochen aufeinander hocken, wenn wir die Wohnung nicht verlassen können, wenn die Kids zu Hause sind und Langeweile haben, weil sie nicht raus dürfen, weil sie ihre Freunde nicht sehen können. Und es werden spannende Wochen werden. Und vielleicht kennst du auch vorher schon solche Situationen, wo du deine Bedürfnisse gegen die Bedürfnisse deines Nächsten stellst. Ja, gegen die Bedürfnisse deiner Kinder, deines Ehepartners, deiner Freunde. Und ihr könnt dieser Situation nicht entkommen, weil ihr Zeit miteinander verbringen müsst. Und in diesen Momenten, wo Bedürfnisse von Menschen gegeneinander stehen, da kommt es zu Entscheidungen, die Streit hervorbringen, wo wir uns für unsere Bedürfnisse und gegen die Bedürfnisse unseres Nächsten entscheiden. Und in diesen Momenten merken wir, egal wo das ist, ja, egal, ob das auf deiner Arbeit ist, ob das in der Familie ist, merken wir, dass sich eine unsichtbare Mauer zwischen Menschen aufbaut. Dort, wo Bedürfnisse gegeneinander stehen und wo wir uns unsere Bedürfnisse über die Bedürfnisse der anderen stellen, werden sich Mauern des Misstrauens aufbauen. Und es wird eine spannende Zeit, wo es sein kann, dass viele, viele Mauern, viel Streit entsteht, dass es zu ganz viel Beziehungs-Shutdown kommt in den nächsten Wochen. Und das, was wir im zwischenmenschlichen Bereich immer wieder erleben, gerade bei den Menschen, die uns gut kennen, das erleben wir auch im, und das hat seinen Ursprung, im Beziehungs-Shutdown zwischen Gott und Menschen. Als der erste Mensch, Adam und seine Frau, sich entschieden hat, sich selber mehr zu vertrauen als Gott, dort entstand der erste Beziehungs-Shutdown der Geschichte. Adam und Eva wollten selbst Gott spielen. Sie wollten mehr auf ihre eigene Weisheit vertrauen als auf Gottes liebende Fürsorge, obwohl er sie geschaffen hat. Und sie haben ihrem Schöpfer das Misstrauensvotum ausgesprochen. Und das ist eigentlich total dämlich. Wir sehen gerade in dieser Situation, wo wir uns vor vielen Dingen fürchten, wo uns viele Dinge Sorgen machen, dass wir unser Leben gar nicht selbst in Kontrolle haben. Dass Dinge da sind, die größer sind als wir selbst. Und dass wir gar nicht aus eigener Kraft die Kontrolle über unser Leben behalten können. Und wir merken das immer wieder, dass wir dazu neigen, unser Vertrauen auf menschliche Mittel zu setzen. Und egal, ob das in dieser Situation Desinfektionsmittel ist, ob das dein Immunsystem ist, ob das Geld ist, auf das du dich verlässt, ob das Dinge wie Esoterik sind, um dich vor Krankheit zu beschützen. Diese menschlichen Mittel, auf die wir unser Vertrauen setzen, stehen im ständigen Kampf gegen das Vertrauen auf unseren Schöpfer, obwohl es völlig dem Verstand der Logik widerspricht. Eigentlich könnten wir auf Gott vertrauen, aber wir vertrauen anderen Dingen. Und es hat mal jemand gesagt, wenn die Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie nicht nichts, sondern alles. Paulus spricht genau von diesem Beziehungs-Shutdown zwischen Gott und Menschen, von dieser Trennung zwischen Gott und Menschen, diese Trennung, die darauf basiert, dass wir Gott nicht mehr vertrauen. Und diese Trennung, die nennt die Bibel Sünde. Und diese Sünde, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist nichts, was mal eben so passiert, sondern diese Sünde ist Rebellion gegen Gott. Wir spucken Gott ins Gesicht, wir lehnen eine Liebe ab, eine Fürsorge, die unendlich ist und wählen stattdessen den Weg der eigenen Anbetung. Und von dieser Trennung spricht Paulus im ganzen Epheserbrief. Und wir haben das betrachtet in den letzten Wochen. Er baut es auf und er spricht von der Trennung und von der Lösung für diese Trennung. Er spricht davon, dass Gottes einziger Sohn, Jesus Christus, an unsere Stelle tritt, dass er die Strafe für unsere Rebellion bezahlt und dass wir deswegen Beziehung haben können mit Gott. Und noch viel mehr, wir können nicht nur Beziehung haben mit Gott, sondern wir werden sogar zum Teil seiner Familie. Gott bietet uns an, dass er uns als seine Kinder adoptiert, obwohl wir ihm ins Gesicht gespuckt haben. Er bietet uns an, uns zu seinen Kindern zu machen, zu seiner Familie, zu seinem Körper sogar. Ja, die Bibel spricht davon und gerade auch der Epheserbrief, dass wir als Christen, als Leute, die auf Jesus vertrauen, Teil von Jesu Leib werden. Obwohl wir Gott nicht kannten, hat er uns gerettet und hat uns zum Teil seines Volkes gemacht. Und zwar nicht, weil du in die Kirche gehst oder weil du irgendwo in der Kirche auf einer Mitgliedsliste stehst oder weil du ein gutes Leben führst, sondern weil er dich aus Liebe adoptiert und neu geboren hat. Und aus diesem Hintergrund, ja, aus dieser Rettung von dieser Trennung, dass Gott unseren Beziehungs-Shutdown mit ihm selbst aufgehoben hat, dass er uns frei gemacht hat von der Mauer, die uns von ihm trennt. Dort kommt Paulus jetzt ins Kapitel 4 vom Epheserbrief und er spricht in Kapitel 4, Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und er spricht davon, lebt ein Leben, was eurer neu gewonnenen Einheit mit dem Schöpfer dieser Welt würdig ist. Lebt ein Leben, was der neu gewonnenen Einheit mit dem Schöpfer würdig ist. Man könnte jetzt sagen, okay, mein Lebensstil, was hat mein Lebensstil gerade für eine Bedeutung? Ich meine, ich sitze eh nur zu Hause, ja, da kriegt mich eh keiner mit, ich kann nichts machen, ich kann nicht rausgehen. Was hat mein Lebensstil schon für eine Bedeutung? Und das Spannende ist, dass Paulus, als er diesen Brief schreibt, in einer richtig ähnlichen Situation ist, ja. Er sitzt im Gefängnis oder ist mindestens unter Hausarrest, da ist man sich nicht so ganz sicher, wahrscheinlich in Rom, und er schreibt an verschiedene Gemeinden und er selbst Er kann selbst nur sehr eingeschränkt Menschen besuchen, ja. Er ist auch irgendwie davon abhängig, dass Menschen ihn besuchen, dass Menschen ihn versorgen. Das ist mit dem Gefängnis nicht so wie heute. Ja, da kriegst du nicht dein Drei-Gänge-Menü oder wirst zumindest gut versorgt, sodass du gut überleben kannst, sondern du warst davon abhängig, dass Menschen dich mitversorgen. Und du warst, je nachdem, ob Menschen dich besuchen oder nicht, warst du auch teilweise sehr, sehr einsam. Und Paulus schreibt in genau so einer Situation, ja, die unserer eigentlich ähnelt, schreibt er von einem Lebensstil, der das Umfeld der Menschen prägen soll. Paulus wünscht sich, dass die Epheser in einen Lebensstil investieren, der ihrer Berufung entspricht. Und deswegen ist es auch für uns mega relevant, dass wir selbst in dieser Situation das, was Paulus jetzt über unsere Berufung sagt, leben. Und wenn du mehr wissen möchtest, was das alles bedeutet, dann schalte gerne Sonntag ein, wenn wir einen Livestream haben. Du findest das auf YouTube und auch auf den sozialen Medien. Dort werden wir den zweiten Teil dieser Berufung, den zweiten Teil dieses Themas Einheit hören von Markus. Und Paulus schreibt in diesem kurzen Abschnitt in den Versen 1 bis 6 über das Thema Einheit. Über das Thema Einheit. Das ist das Erste, womit er beginnt. Ja, er kommt von dieser Einheit zwischen Gott und Menschen, von einem neuen Volk, ein Volk, was aus Menschen besteht, die aus jedem Volk kommen, ja, aus jeder Nation. Und er schreibt davon, dass Einheit mit Gott Einheit mit Christen hervorbringt. Und ich lese den Text vor. Und danach wollen wir uns drei Fragen anschauen über dieses Thema. Die Fragen, was ist Einheit, wie entsteht Einheit und was fördert Einheit? Was ist Einheit, wie entsteht Einheit und was fördert Einheit? Paulus schreibt dann ab Vers 1 nochmal, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe. Fleißig die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Da ist ein Körper und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Was ist Einheit? Und ihr merkt schon, das Schlüsselwort dieses Abschnitts ist ein. Es kommt ziemlich häufig vor und Paulus schreibt dann eben, dass die Epheser die Einheit des Geistes bewahren sollen. Und ihr kennt sicherlich Situationen in eurem Leben, wo Einheit mega wichtig ist. Ja, ich habe lange Zeit Fußball gespielt. Beim Fußballspielen, da muss das ganze Team auch gewinnen wollen, damit es einen Sinn macht. Ja, jeder muss sich anstrengen und seine Kraft rein investieren und es müssen alle aufs gleiche Tor schießen. Das ist auch sehr wichtig. Eigentore sind nichts Schönes. Auf der Arbeit müssen wir eben alle an einem Strang ziehen, um die Versorgung der Patienten aufrechtzuerhalten und damit die Firma überlebt in dieser unsicheren Zeit. In einer Ehe müssen wir die gleichen Lebensziele haben, damit es nicht zu einer Scheidung kommt. Es gibt so viele Situationen in unserem Alltag, wo Einheit nötig ist. Und trotzdem gibt es in jeder dieser Situationen diese Grenze. Diese Grenze, wo man merkt, Einheit ist nicht unbegrenzt möglich, weil es kommt immer die Situation, wo wir unsere eigenen Bedürfnisse, jeder für sich persönlich, über die Bedürfnisse der Firma, des Vereins oder des Ehepartners stellt. Und das merken wir immer wieder in solchen Situationen, wo es dann zu Streit kommt, ja, wo wir uns fetzen, weil irgendwas nicht funktioniert oder weil wo ich nicht damit klarkomme, dass Urlaubssperre verhängt wird oder was auch immer oder dass meine Arbeitszeiten jetzt länger werden. Es kommt diese Grenze, wo wir unsere Bedürfnisse über die Interessen des Großen stellen. Und da merken wir ganz schnell, das Level an Einheit in deinem Leben, in deinem Umfeld hängt von dem Wunsch in deinem Herzen ab. Ja, das, was in deinem Herzen regiert, dafür bist du bereit, deine eigenen Bedürfnisse zurückzustecken. Und ganz oft merken wir, okay, es gibt diese Grenze. als Jesus seine Gemeinde erschaffen hat, da hat er sich eine Einheit vorgestellt, die weit über die Qualität von Einheit hinausgeht, die wir im Beruf kennen oder die wir im Fußballverein kennen. Er wünscht sich eine Einheit, die jeden Lebensbereich durchdringt. Er wünscht sich in der Gemeinde eine Einheit, die jeden Lebensbereich durchdringt und die jede Hürde übersteigt. Und wenn wir in Vers 2 schauen, dann schreibt Paulus von Charaktereigenschaften. Er schreibt über diese Einheit, dass dazu Demut, Sanftmut und Geduld nötig ist und dass wir einander in Liebe ertragen sollen. Und diese Eigenschaften, diese drei Charaktereigenschaften haben eins gemeinsam. Sie stellen die Bedürfnisse meiner Geschwister über meine eigenen. Sie stellen die Bedürfnisse meiner Geschwister über meine eigenen. Ja, die Bedingung für echte geistliche Einheit sind diese Charaktereigenschaften. Warum? Jemand, der wirklich demütig ist, ja, der nicht auf sich schaut, sondern der sich selber realistisch sieht, aber der auch auf, der auf Gott schaut und das tun will, was Gott möchte, der auf das, die Bedürfnisse von anderen schaut, der ein sanftes und geduldiges Wesen hat, nur der ist fähig, auch die Fehler anderer zu ertragen und andere trotzdem zu lieben. Ja, und Paulus ist ganz realistisch, er schreibt, dass Einheit bedeutet zu ertragen. Ja, auch Gemeinde, auch Christen sind nicht perfekt, auch wenn Gott uns verändert und immer mehr prägt. Und trotzdem sind diese Charaktereigenschaften nötig, um Einheit zu gewährleisten, auch wenn Menschen nicht perfekt sind. Und das ist das Besondere an christlicher Einheit. Gott gibt uns Charaktereigenschaften, die übernatürlich sind. Das Problem ist nämlich, dass Christen sehr unterschiedlich sind. Ja, Gott macht uns eins, aber nicht gleich. Ja, er beruft Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten in unterschiedliche Situationen, um Gott Ehre zu bringen. Und das auf der einen Seite sorgt das für eine riesige Vielfalt. Und wir werden uns im nächsten Predigt mit dem Thema Gaben beschäftigen. Auf der anderen Seite sorgt es auch für Reibereien. Und deswegen ist Einheit in der Gemeinde ein übernatürliches Wunder. Die Kraft dafür, diese Charaktereigenschaften auszuleben, die Bedürfnisse anderer über meine eigenen zu stellen, die setzt eine bestimmte Ausrichtung voraus. Eine einheitliche Ausrichtung, ja, ganz ähnlich wie auf der Arbeit. Diese Ausrichtung besteht darin, dass mein Leben nicht mehr mir gehört, sondern Christus. Ja, so wie Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und diese Ausrichtung, die wird besonders erwähnt in 1. Korinther 1, Vers 10. Und dieser Vers ist sehr wichtig, wenn wir uns das Thema Einheit anschauen. Schlagt ihn gerne mit auf, wenn ihr eine Bibel in Reichweite habt. Und da schreibt Paulus: Ich bitte euch, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch stattfinden, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Paulus spricht von einer völligen Einheit in der Gemeinde. Und da sind zwei Dinge drin, die mit dieser Einheit zusammenhängen. Die sind übersetzt mit Sinn und Meinung. Und das sind zwei Worte, die gehen in eine ähnliche Richtung, aber meinen nicht das Gleiche. Und das eine, da geht es so ein bisschen um die Ausrichtung meines Denkens und das andere ist mehr der Inhalt meines Denkens. Deswegen wird es mit Sinn, also mit Denkweise und mit Meinung übersetzt. Und diese beiden Bereiche sind maßgeblich für Einheit. Und da finden wir zwei Prinzipien. Das erste Prinzip ist, unser Lebensziel bestimmt unseren Lebensstil. Unser Lebensziel bestimmt unseren Lebensstil. Was meint es, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, wenn ich sehe, was auf mich wartet, wenn ich sehe, was Gott mit meinem Leben erreichen möchte, dann hat das Auswirkungen auf meinen Lebensstil. Und das sehen wir bei Jesus. Er hat als Mensch, als er auf dieser Erde war, das Ziel gehabt, den Willen Gottes zu tun. Das war sein Ziel. Und da hat er den Willen Gottes über seinen eigenen gestellt. Das merken wir im Garten Gethsemane, kurz bevor er ins Kreuz geht, für dich und für mich, dass er bittet: Gott, wenn du möchtest, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht, was ich will, soll passieren, sondern was du willst. nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus hat den Willen seines Vaters über seinen eigenen gestellt, weil er wusste, welche Freude ihn am Ende erwartet und wie groß diese Herrlichkeit ist, wenn Gott Millionen von Menschen für die Ewigkeit in seine Gegenwart rettet. Und diese Ausrichtung, dieses Lebensziel, diese Denkweise, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, die dürfen wir auch haben. Die gemeinsame Ausrichtung auf den Willen Gottes ist maßgeblich für die Einheit der Gemeinde. Aber das ist nur der eine Bereich. Das zweite Prinzip, was wir sehen, was mehr so in Richtung Meinung geht, ist das Prinzip, unser Lebensziel prägt unser Reden über Gott. Also nicht nur die Ausrichtung ist wichtig, sondern auch, was durch diese Ausrichtung produziert wird, was durch diese Ausrichtung entsteht an meinem Denken und an meinem Reden über Gott. Ja? Das heißt, wenn ich den Wunsch habe, Gottes Willen zu tun, dann werde ich mich auch damit beschäftigen, Gottes Willen zu tun und was Gottes Wille ist. Und dann wird sich auch mein Denken über Gott ändern. Und die Frage ist jetzt, müssen wir in allen Punkten einer Meinung sein, damit echte christliche Einheit entsteht? Und auf der einen Seite scheint es schon Gottes Ziel zu sein, dass wir ihn immer mehr kennenlernen und dass wir alle immer mehr ergreifen, wie er ist. Ihr könnt gerne die letzte Predigt dazu anhören. Auf der anderen Seite bleibt Erkenntnis immer Stückwerk. Erkenntnis auf der Erde über Gott bleibt immer unvollständig. Und das Problem ist, dass unsere alte Natur dazu neigt, in Extreme zu fallen. Und da habe ich mal zwei Menschen skizziert, die so Extreme darstellen. Das ist der Kuschelchrist oder der Streitchrist. Ja, der Kuschelchrist oder der Streitchrist. Fangen wir mit dem Kuschelchrist an. Häufig wird die Einheit unter Christen so stark betont bei Menschen, selbst wenn, und das ist krass, selbst wenn es in der Lehre grobe Abweichungen gibt, auch in fundamentalen biblischen Wahrheiten. Zum Beispiel solche Dinge wie die Sakramente in der katholischen Lehre, dass ich mir durch Werke dazu beitrage, dass ich vor Gott gerecht bin. Ja, also ich trage durch Werke, durch das, was ich tue, durch Rituale dazu bei, dass ich vor Gott gerecht bin. Und das ist mega schwierig, weil Paulus ganz klar über so eine Theologie sagt, dass das vor Gott verflucht ist. Und deswegen ist es schwierig, dass wir Einheit unter Christen betonen, egal ob die christliche Lehre drin ist oder ob wir von der biblischen Lehre über Gnade abweichen. Wie ist es bei dir, wenn du eher der Kuschelchrist bist und am liebsten jeden knuddeln würdest, der sich Christ nennt? Kannst du jemanden mit einem falschen Gottesbild oder einem unbiblischen Lebensstil zurechtweisen, selbst wenn es vorübergehend die Harmonie zerstört? Vielleicht bist du aber auch eher der Streitchrist. Ja? Häufig ist es auch so, dass wir in Situationen vergessen, was das Ziel unserer Arbeit ist. Ja, und wir diskutieren dann, wir streiten über biblische Wahrheiten und wir wünschen uns irgendwie diese 100% Übereinstimmung in Lehrmeinung. Wir können es nicht stehen lassen. Der Streitchrist kann es nicht stehen lassen, wenn unterschiedliche Ansichten über biblische Lehre da ist. Und die Frage ist, wenn du so jemand bist und dazu neigt, ja, wenn du eher so der Streitchrist bist, kannst du mit Christen zusammenarbeiten, weil ihr die gleiche Ausrichtung habt, selbst wenn ihr nicht 100% übereinstimmt. Ja, und das ein gutes Beispiel ist das Sommerlager, wo viele Christen zusammenarbeiten, um Kindern das Evangelium zu bringen, obwohl sie nicht in allen Punkten die gleiche Meinung sind. Kannst du mit Christen beten, auch wenn sie aus einem anderen Gemeindekontext kommen? Kannst du mit Christen Zeit verbringen und mit ihnen zusammen wachsen, selbst wenn ihr nicht in jedem Punkt gleicher Meinung seid? Die Frage, die dahinter steckt, ist es dein Ziel, dass Menschen in der Liebe Christi wachsen, wenn du mit ihnen diskutierst? Und egal, ob du eher der Kuschelchrist bist oder eher der Streitchrist, wir müssen ein gesundes Bild von christlicher Einheit bekommen und uns fragen, wie können wir unabhängig von unserer Art, von unserer Persönlichkeit diese Einheit fördern. Bevor wir uns das anschauen, müssen wir noch kurz verstehen, wie diese Einheit überhaupt entsteht. Und das ist wichtig für die Frage, wie können wir Einheit fördern. Wie entsteht diese Einheit? Paulus schreibt dann weiter in Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wenn man die Geschichte schaut, dann gab es viele Ideologien auf dieser Welt und die gibt es teilweise immer noch, die versucht haben, Einheit in ihren Gefolgsleuten, in der Bevölkerung des Landes hervorzubringen. Ja, und das passiert dann durch Manipulation, durch gezielte Propaganda, durch Prägung im kindlichen Alter und viel Mist ist durch solche Dinge entstanden. Egal, ob wir in den Kommunismus schauen, ob wir ins Dritte Reich schauen oder in irgendwelchen Sektenbewegungen, durch den Versuch, Einheit zu erzeugen, durch Ideologien ist viel Mist angerichtet worden. Das Problem ist nur, dass keine dieser erzeugten künstlichen Einheiten beständig war, weil es immer irgendwo diesen Punkt gab, wo Menschen ihre eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse des Kollektivs stellen. Und das zeigt einfach, dass menschlich erzeugte Einheit immer unvollständig sein wird. Die Einheit, die Christus gibt, entsteht aber nicht durch Manipulation, durch Propaganda oder durch kindliche Prägung, sondern sie entsteht durch eine Erneuerung des Herzens, durch den Heiligen Geist. Wir können aus unserer Kraft heraus keine Einheit erzeugen. Nur Gott schafft echte Einheit, indem er einen Geist in seine Familie gibt. Deswegen sagt Paulus an anderer Stelle, wer Christi Geist nicht hat, der gehört ihm nicht. Ja? Das ist die Bedingung, ist aber auch gleichzeitig das Versprechen, das haben wir vorher schon gelesen in Kapitel 1, dass wer an Christus glaubt, versiegelt wird mit dem Heiligen Geist. Und das Spannende ist, dass Jesus selber schon bevor die Gemeinde entsteht, dafür betet, dass die Christen, auch wir heute, dass sie eine Einheit sind. Ja, das betet er in Johannes 17. Er betet, dass die Christen eine Einheit sind, so wie er und der Vater eins sind. Geistliche Einheit wird von Gott erschaffen, ist von Gott gewollt, aber wird von uns bewahrt. Interessanterweise schreibt Paulus dann später in Vers 13, auch das wird nächste Woche bzw. nächsten Sonntag nochmal eine Rolle spielen, da schreibt er davon, dass wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum erwachsenen Mann, zur vollen Reife der Fülle des Christus. Also er spricht auf der einen Seite von einer Einheit, die Gott erschaffen hat, die wir Menschen nicht erzeugen können. Und auf der anderen Seite spricht er von einer Einheit, die wir noch nicht erreicht haben. Eine Einheit, die ist und eine Einheit, die sein wird. Und dieser Weg von dieser unvollkommenen oder von dieser Einheit, die Gott erschafft, hin zur Einheit, die in 100% unseres Lebens perfekt dort ist, diese Einheit entsteht im Laufe unseres Lebens auf dieser Erde. Und an dieser Einheit dürfen wir mitwirken durch den Geist Gottes, aber nicht durch menschliche Mittel. Und dann kommen wir zur dritten Frage, was fördert Einheit? Wir haben schon gesehen, selbst Paulus, der im Gefängnis war, konnte geistliche Einheit in den Christen in Ephesus fördern. Und deswegen ist es auch unser Anliegen, dass wir als Gemeinde in dieser geistlichen Einheit wachsen, auch wenn wir uns jetzt nicht sehen und auch gerade wenn wir uns jetzt nicht sehen. Und wir merken, und wir werden das auch noch in den Wochen mehr merken, dass echte Einheit etwas ist, was Menschen in diesen Tagen verzweifelt suchen werden. Gerade weil wir sozial viel isoliert sind. Und damit wir schauen können, was Einheit fördert, müssen wir in beide Bereiche schauen, sowohl den Sinn, also unser Denken, unsere Ausrichtung, als auch unsere Meinung, unser Bild von Gott und müssen in beiden Bereichen schauen, wie wir Einheit fördern können. Und dazu nochmal die Frage, oder wollen wir uns anschauen, was Einheitskiller überhaupt sind. Und Der erste Schritt ist, dass du überprüfst, okay, welche Art von Einheitskillern haben in meinem Leben größere Bedeutung. Bist du eher der Kuschelchrist oder eher der Streitchrist? Wenn du eher der Kuschelchrist bist, wenn du eher harmoniebedürftig bist und Schwierigkeiten damit hast, falsche Aussagen, Lügen über Gott aus dem Weg zu räumen in deinem und im Leben anderer, dann beschäftige dich mit Gottes Heiligkeit. Beschäftige dich gezielt damit, wo ist Gott anders als menschliches Denken? Wo denkt Gott anders über mich und über den Lebensstil, der mir gut tut, als ich das selber tue? Wo denkt Gott anders über den Lebensstil, der Menschen gut tut im Leben anderer? Lass dein Denken über Gott und dein Denken über Gottes Maßstäbe von ihm schärfen und räume falsche Kompromisse in deinem Leben und im Leben anderer aus. Bete um ein Verlangen nach Heiligung, nach neuer Prägung durch Gottes Geist und durch Erkenntnis des Vaters. Wenn du ja der Streitchrist bist, dann reflektiere dich, wenn du mit Christen sprichst. Ja, wenn du mit Christen telefonierst oder im Internet chattest, reflektiere dich, wenn du mit Christen sprichst, die in Bereichen des Glaubens anderer Meinung sind. Und frag dich selbst, ist es mein Ziel, dass meine Geschwister in der Liebe zu Gott wachsen, oder ist es mein Ziel, dass ich Recht habe? Ist es mein Ziel, dass die Geschwister in der Liebe zu Gott wachsen, oder ist es mein Ziel, dass ich Recht habe und dass das, was ich immer gelernt habe, bestätigt wird? Frag dich, was ist gut, damit Geschwister in der Liebe zu Gott wachsen? Und was sollte man vielleicht wann anders mal ansprechen? Bete, dass Gottes Ziele immer mehr zu deinen Zielen werden und dass du in Begegnung mit anderen Christen immer mehr merkst, was sind Gottes Ziele in diesem Moment. Halte dich von Einheitskillern fern, egal ob du Kuschelchrist oder Streitchrist bist. Das zweite, pflege Beziehungen. Und Paulus macht den Ephesern in Vers 4 klar, dass sie der Körper eines Herrn sind, dass sie einen Vater haben, dass sie eins sind. Sie sind eine Einheit von Gott erschaffen. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Paulus macht klar, eine Einheit, die auf der Beziehung zum Vater basiert, kann nur bestehen, wenn die Beziehung zum Vater gepflegt wird, wenn der Geist der Einheit schafft, in deinem Leben wirkt. Und deswegen pflege die Beziehung zu deinem Vater. Wenn wir wissen, wer wir sind, können wir werden, wozu wir geschaffen sind. Nur wenn wir wissen, wer wir sind, können wir werden, wozu wir geschaffen sind. Nutz die Zeit deswegen, um dir aktiv Raum zu schaffen und Beziehung zu Gott zu pflegen. In der Bibel zu entdecken, wer Gott ist, wie er ist, mit ihm zu reden, deine Sorgen, die dich vielleicht bewegen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, vor ihn zu bringen und ihm abzugeben. Und das Ergebnis, wenn wir das tun, wenn wir die Beziehung zu unserem Vater pflegen, ist großartig. Ich habe mal ein Zitat gelesen, was das mega gut auf den Punkt bringt. Und da hat ein Autor gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, wenn zwei Menschen Jesus ähnlicher werden, werden sie automatisch einander ähnlicher. Wenn zwei Menschen Jesus ähnlicher werden, werden sie automatisch einander ähnlicher. Wenn wir in Beziehung mit dem Vater investieren, dann wird Beziehung zu Christen einfacher. Egal, ob Menschen einfacher werden oder nicht. Außerdem pflege Beziehung zu den Geschwistern. Ja, wir können keine Einheit leben, wenn da keine Beziehung zu denen da ist, zu denen wir Einheit pflegen wollen. Deswegen überleg dir, wie kann ich Beziehung pflegen mit Geschwistern in dieser Zeit? Paulus sitzt im Gefängnis. Wie kann er Beziehung pflegen? Er schreibt Briefe. Ja, Briefe schreiben ist vielleicht ein bisschen out, aber nutzt die Zeit und schreib vielleicht mal jemanden, der dir wirklich wichtig ist, einen Brief, warum er dir wichtig ist oder was Gott in deinem Leben dir groß gemacht hat. Ja, schreib einen Brief, der andere ermutigt. Du musst auch nicht so heftig sein oder heftig schreiben wie Paulus, so kompliziert, aber werde kreativ, ja, oder schreib E-Mails, wenn Briefe schreiben dir schwerfällt. Überleg dir, wie kann ich Gemeinschaft haben mit Christen, ja? Nutz die Medien, die wir haben, Skype oder andere Apps, telefoniere, betet zusammen oder helft denen, die alleine nicht klarkommen, weil sie nicht raus können, um Besorgung zu machen. Ja, und fragt die Ältesten, schreibt denen, die wissen, wer wo Hilfe braucht, und dann kann man das organisieren. Ja? Der zweite Weg, wie Paulus Beziehungen mit Christen gepflegt hat und wie er andere in der Einheit gefördert hat, ist, dass wenn Menschen ihn besucht haben, dass er ihnen gedient hat. Ja? Und wir lesen das in der Apostelgeschichte am Ende, dass Menschen Paulus besuchen konnten, mindestens 2 Jahre lang, und sie haben ihn versorgt und er hat sie ermutigt und im Glauben weitergebracht. Nutzt die Zeit, wenn das nötig ist oder wenn es möglich ist, bring Geschwistern, die Hilfe brauchen, Dinge vorbei, helf ihnen mit der nötigen Hygiene natürlich, um sie auch irgendwie zu schützen. Das Dritte, neben halte dich von Einheitskillern fern und überführe Einheitskiller in deinem Leben, pflege Beziehungen. Das Dritte ist, nutze deine Begabung. Und damit werden wir uns Sonntag mehr beschäftigen. Gott hat uns Begabung gegeben, um Gemeinde zu bauen. Das Ziel von Gaben in Gemeinde ist Einheit. Das haben wir in Vers 13 gelesen. Das Ziel von Gaben in Gemeinde ist Einheit. Und wenn du mit diesem Thema Schwierigkeiten hast, wenn du dir Gedanken machst, wie kann ich meine Begabung in meinem Leben fördern, wie kann ich sie überhaupt entdecken, wo möchte Gott mich einsetzen in seiner Gemeinde, dann schalte Sonntag ein im Livestream, wenn Markus weiter mit uns macht im Text und wir uns anschauen wollen, was Gott über Gaben in deinem Leben zu sagen hat. Und ich möchte noch beten und du kannst gerne mitbeten. Egal wo du bist, wenn dir das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, auch dir wichtig ist. Vater im Himmel, ich bitte dich so sehr, dass du mir die Kraft gibst durch deinen Geist, dass ich das lebe und dass Menschen auf meiner Arbeit, dass Menschen in meiner Familie sehen, wie du in mir wirkst und dass diese Einheit, die du in Gemeinde gelegt hast, dass es etwas ist, was übernatürlich ist und dass das ein Beweis von deinem Wirken auf dieser Erde ist. Und ich bitte dich, Herr, dass wir als Gemeinde in dieser schwierigen Zeit, dass wir Einheit leben können und dass du uns kreativ machst, wie wir das leben können, wie wir uns gegenseitig fördern können im Glauben und auch fördern können der Einheit. Und ich bitte dich für jeden, Herr, der zuhört, dass er dich kennenlernt und dass du ihm dieses Thema Einheit immer wichtiger werden lässt. Amen.